Ich vermute von denen, die heute Morgen gekommen sind, dass da ganz viele sind, die von Jesus begeistert sind. Also mir geht es zumindest so. Immer wieder, wenn ich in der Bibel lese, eben auch mit Vorliebe natürlich in den Evangelien, so den Lebensgeschichten Jesu, ja, dann merke ich, Jesus war so eine ganz andersartige Person. Und wahrscheinlich ist es gut, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen, dass wir nicht Jesus irgendwie so nivellieren auf das normalbürgerliche Durchschnitt, wie wir das in Deutschland oder sonst wo auf der Welt haben, weil Jesus hat ja gerade herausgefordert, provoziert in seiner Andersartigkeit. Und das hat er getan durch das, wie er reagiert hat mit Menschen. Das hat er aber auch getan durch das, was er gesagt hat. Und von den Reden Jesu finden wir ja in den Evangelien einige, also die Bergpredigt zum Beispiel. Aber wir finden dann auch einige Beispiele, wo Jesus den Menschen wichtige geistliche Inhalte in Gleichnissen erzählt hat. Also das heißt, Geschichten erzählt hat, die irgendwie so aus dem Alltag zu stammen scheinen. Nur wenn man genauer drauf schaut, dann merkt man, irgendwie ist das jetzt schon ein bisschen seltsam. Irgendwie reagieren die Leute doch nicht genau so, wie man das jetzt erwarten würde. Und diese Geschichten aus dem Alltag, dadurch wollte Jesus immer uns etwas weitergeben über dem, wie wir sind, wie Gott ist, wie unsere Beziehung zu anderen Menschen ist. Und so möchte ich euch heute Morgen auch ein Gleichnis Jesu vorlesen. Also da, wo Jesus eine Geschichte erzählt und dann erst einmal euch mit hineinnehmen, was Jesus denn damit gemeint hat, also was das für ein Ereignis ist, was er da beschreibt, und dann natürlich auch darauf eingehen, was das denn für uns zu sagen hat. Und das finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 18. Matthäusevangelium Kapitel 18, Abvers 23, ein Gleichnis Jesu. Matthäus 18, Abvers 23. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles zurückzahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und gab ihn frei und er ließ ihm seine Schuld. Also, das geht ja noch ein Stückchen weiter. Diejenigen von euch, die Bibelkenner sind, die wissen ja, die Geschichte ist hier noch nicht am Ende, aber vielleicht erst einmal verdauen wir, was uns hier beschrieben wird. Also das gab es ja damals auch. Damals gab es wenig Banken. Also wenn du ein Haus bauen wolltest, ein Geschäft eröffnen wolltest, entweder hattest du schon viel Geld oder hast es geerbt oder du musstest leihen. Und leihen musstest du normalerweise von Privatleuten. Natürlich von Leuten, die sehr viel Geld übrig haben, sonst können sie es dir ja nicht leihen. Und im Allgemeinen war das dann so, dann wurde ein Vertrag unterschrieben und du musstest nach so und so vielen Jahren das Geld zurückzahlen, aber dann etwas mehr zurückzahlen. Das ist das, was wir heute Zinsen nennen. Nicht? Also das heißt, da hat ein reicher Mann sein Geld ausgeliehen und hat das dann hinterher mit mehr Geld wieder zurückbekommen. Also insofern ganz normal. Und dass das ein König sein konnte, ja klar, Könige haben meistens mehr Geld als der Rest der Bevölkerung, die können sich das leisten und freuen sich ja, wenn ihr Geld noch zu mehr Geld wird. Und so ist jetzt also ein König und dann kommen da verschiedene Leute und die machen ihre Bankgeschäfte und dann, ja, also Geld. Und jetzt wird hier einer, also die Leute kennen das, das war ihr Alltag, wenn sie was geliehen haben von einem Reicheren. Und jetzt aber eine ganz besondere Situation, denn dieser König schien außerordentlich reich zu sein und dann auch noch außerordentlich dieser Person zu vertrauen. Also wenn wir da lesen, 10.000 Talente, dann kommt uns das ja erstmal seltsam vor. Nicht? Also weil Talent kennen wir heute mehr die Talentshow. Also da wird dann heraus, bekommst du heraus, ob du gut tanzen kannst oder singen oder sonst irgendwie was. Das ist natürlich hier nicht gemeint. In der Zeit Jesu war Talent eine Geldeinheit und eine Gewichtseinheit. Und das beides hing zusammen, weil damals wurde fast ausschließlich mit Edelmetall bezahlt. Und dann brauchtest du gar nicht draufzuschauen, was drauf gedruckt war. Du musstest das Geld bloß wiegen. Nicht? Also Geld ein bisschen hinschütten, aha, 1 Kilo, 2 Kilo. Nicht? Und dann konntest du bezahlen, welcher Aufdruck ist, das war dann eher nebensächlich. Das war ein Talent. Und um so eine Größenordnung zu haben, also ich habe das mal irgendwie versucht, jetzt nachzurechnen, wenn einer gut im Kopf rechnet ist, dann könnt ihr das auch gerade mal machen. Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann hat ein Talent etwa so die Größenordnung von 40.000 Euro. Ein Talent. Kann jemand gerade mal im Kopf rechnen? 40.000 Euro mal 10.000. Der hat ja 10.000 Talente geliehen, nicht? Ist jemand hier gut im Kopf rechnen? Also eine ganze Menge Nullen hinterher, ne? Ehe ich jetzt hier einen Taschenrechner raushole, so, wer hat das hier gerade mal? Wie viel? Na, das müsste, glaube ich, noch mehr sein, oder? Weil wenn wir bei 40.000 sind, dann wären 10 Talente 400.000. Dann wären 100 Talente 4 Millionen. Dann wären 1.000 Talente 40 Millionen. Dann wären 10.000 Talente, wenn ich mal so überschlage, wären dann, wie viel sind wir jetzt bei 400 Millionen, oder wie viel sind wir? 400 Millionen. Es kommt ja auch gar nicht ganz genau drauf, es ist einfach mal so eine runde Summe. Wie würdest du dich fühlen heute Nacht, wie würdest du da schlafen mit 400 Millionen Schulden? Ja, also für mich ist das ja so ein bisschen total unfassbar, eine Summe, ne? Also für mich sind jetzt so die größten Summen als Privatperson ist so ein Haus kaufen. Ne? Aber gut, mein Haus kostet nicht 400 Millionen. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt ein Haus gibt für so viel. Muss schon ein Hochhaus sein oder sowas, ein Riesenkomplex. Ne? Also das sind halt ja eher die Größenordnungen, so naja, 100, 200, 300.000. Nicht? So in der Dreh, heute werden Häuser noch teurer, aber naja, so ungefähr. Und wenn du das alles als Schulden aufnimmst, das ist dann ja schon ein ordentlicher Batzen. Aber 400 Millionen. Jetzt überleg mal, selbst wenn du eine Minimalverzinsung hast von 1%, wie viel du dann pro Jahr bezahlen musst. Also dann nehmen wir 2 Nullen weg, 400 Millionen. Ja, dann musst du allein jedes Jahr nur 4 Millionen Zinsen bezahlen, bei so niedrigen Zinsen für 1%. Ist ja kein Problem, oder? Ja gut, jetzt muss ich mal sagen, ja gut, so viel verdiene ich ja gar nicht. Pech gehabt, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, der hat nicht nur die Schulden, sondern der hat dieses ganze Geld noch verzockt. Also das heißt, hätte der es irgendwo investiert, dann könnte er noch sagen, ja siehst du, ich habe da ein paar Fabriken oder ein paar große Häuser oder großes Land gekauft oder was weiß ich, ja das kriegst du irgendwann mal, aber der steht jetzt vor dem König blank. Was weiß ich, der hat das Geld in die falschen Sachen investiert. Da kam irgendeiner, der hat ihm gesagt, siehst du, ganz tolle Anlage hier, ich gebe dein Geld, scheinbar hat er es dann investiert in die falschen Sachen. Das Geld ist weg. Jetzt stehst du davor und du weißt, das ist jetzt nicht nur eine Bank. Also in Deutschland ist ja das Schlimmste, du müsstest dann Privatinsolvenz anmelden. Nicht? Okay, alles ist jetzt weg. Damals Könige, die haben es nicht dabei bewenden lassen, wie wir hier lesen, die haben gesagt, also der hätte auch sagen können, Kopf ab, hätte zwar auch nicht das Geld gebracht, aber zumindest hätte es allen anderen Schuldigern gezeigt, der König nimmt es ernst, pass auf, was du mit dem Geld machst. Aber der hat dann gesagt, okay, also 400 Millionen bekomme ich sowieso nie wieder, aber du wirst verkauft, deine Frau wird verkauft, deine Kinder werden verkauft, dein Haus wird verkauft, deine Kutsche wird verkauft. Ja, im Grunde genommen ist er ja nur Taschengeld, was er dadurch reinbekommt. Nicht? Also damals, wer würde schon einen Finanzbankrotteur kaufen wollen? Ja, wofür willst du ihn haben? Im Garten kann er nichts leisten, willst du ihm dein Geld anvertrauen? Ja, wohl auch nicht. Also damals ein durchschnittlicher Sklave in dessen Größenordnung, also hier schon ein paar Jahre älter, nicht, und keine besondere scheinbare Qualifikation, also du hättest dafür vielleicht so, naja, 10.000, 15, vielleicht maximal 20.000 Euro bekommen. Und nehmen wir mal an, für die Frau nochmal 20.000 und für die Kinder nochmal 20.000, dann bist du jetzt so bei 60.000 und nehmen wir mal an, der hat eine richtig schöne große Villa mit 1 Million, 400 Millionen, dann bleiben noch 398 Millionen übrig. Also ihr müsst ihr einfach sehen, hier ist totaler Bankrott, selbst der Verkauf würde nichts bringen, der Verkauf ist nur dafür da, zu zeigen, also so geht es nicht, so kannst du mit meinem Geld nicht umgehen. Also wenn du dich in den König hineinversetzt, ist das wahrscheinlich verständlich, nicht? Also wenn einer dein Geld so versiebt, obwohl er dir unterschrieben hat, er wird das zurückgeben, sogar noch mit mehr, das macht nicht Freude. Und die Zuschauer, Jesu hier, die Zuhörer, werden genauso gedacht haben. Die werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, boah, der arme Kerl, boah, was wird jetzt passieren? Ja, also die hätten jetzt nicht sehr viel Mitleid mit dem, sondern naja, wenn der sowas gemacht hat, selbst schuld, nicht? Wenn einer sich so weit aus dem Fenster lehnt. Und dann sagt er, pass auf, ich werde es dir zurückbezahlen. Und jetzt merken wir, dieses Angebot ist ja vollkommen illusionär. Wie will der das zurückbezahlen? Ich habe euch ja gesagt, selbst bei 1% Zinsen, 4 Millionen kommen jedes Jahr dazu. Jetzt, was willst du denn arbeiten, dass du 4 Millionen Zinsen im Jahr hast, ohne Tilgung? Die meisten von uns, das ist ja leeres Versprechen, das geht ja gar nicht. Selbst wenn du alles, was du verdienst, gibst, reicht es ja nicht. Bei den meisten von uns, ne? Ich weiß ja nicht, wie gut ihr verdient, aber so bei mir, ja, da wäre das nicht so, kommt nicht so viel zusammen. Und dann zu sehen, und plötzlich kommt der Herr und sagt, okay, ich habe Mitleid mit dir, alles vergeben, du musst nichts zurückbezahlen, du musst nicht in die Sklaverei, du darfst sogar noch dein Haus behalten, du darfst deine Familie behalten. Also unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo dir jemand mal Geld geschenkt hat. Also vielleicht mal 50 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro oder 10.000 Euro. Also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zu dir nach dem Gottesdienst kommen würde und würde sagen, komm, hey, du hast ein bisschen wenig Geld, gib dir 10.000 Euro. Würdest du dich freuen? Also ich hoffe schon, ne? Ich hoffe schon, dass du sagen wirst, wow. Und dann gehst du den Rest des Tages wie auf Wolken und dann sagst du, Gott, danke, wow, danke Gott, dass du da so meine Gebete hört, dass ich brauche das unbedingt und so. Und ich sage das mal bei der Größenordnung von 10.000, weil das ist wahrscheinlich eher noch, was wir uns so vorstellen können. Also wenn mir jemand 400 Millionen schenkt, ja irgendwie, das wäre fast so dasselbe, ne? Ja, also natürlich nicht, aber emotional, weil 400 Millionen ist für mich irgendwie nicht so richtig vorstellbar. Das ist ja so, wie wenn du bei den Politikern hörst, nicht? Also 1 Milliarde da und 100 Milliarden da. Und irgendwie, das ist unfassbar, nicht? Einfach riesige Summen. Und hier genauso. Und der bekommt sein Leben geschenkt. Und er bekommt das Geld geschenkt. Jetzt könnten wir doch sagen, der muss doch springen, der muss doch begeistert sein. Und der muss diesem Herrn dankbar sein. Und das werden die Zuhörer auch gedacht haben. Einem, dem das Leben geschenkt ist, dem alles erlassen worden ist, der muss doch eigentlich dankbar sein. Ja, und jetzt kommt eben die Wende in der Geschichte, die Jesus erzählt. Und das wird alle Zuhörer damals geärgert haben und sollte uns heute ja auch ärgern, wenn wir das jetzt lesen. Als aber der Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf ihn sein Mitknecht sich zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, damit er bezahlen würde, was er schuldig war. Und wenn wir das jetzt in dem Kontrast sehen, können wir sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also 100 Denare, damit ihr euch vorstellt, ein Denar war ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters auf dem Feld. Also was weiß ich, was rechnen wir da mal, vielleicht 100 Euro. Ne? 100 Euro bekommt der und jetzt mal 100, also 100 Euro mal 100 bis bei 10.000 Euro. Kann man realistisch 10.000 Euro zurückbezahlen? Ja klar, das geht schon. Also das heißt, hier wäre real eine Chance, dass er zurückbezahlt. Aber dieser Typ war so hartherzig, dass er gerade 400 Millionen geschenkt bekommen hat und jetzt geht er danach und würgt den anderen. Also stelle ich mir mal vor, ich weiß nicht, ob er das mal gemacht hat, zum anderen hingehen, nicht an der Gurgel packen und da schütteln und sagen, gebt mir das Geld wieder. Dann denkt er, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und genauso werden die Zuhörer gedacht haben, da muss man sagen, hat der nicht begriffen? Wo ist seine Freude? Wo ist seine Begeisterung? Wo ist seine Dankbarkeit? Ihm ist vergeben worden und er ist jetzt so kleinlich, dass er diesen Sachen nachgeht. Ja, scheinbar, der hat nicht lange geredet, der war wirklich das Geld schuldig. Der hat wirklich das Geld da geschuldet. Vielleicht war es ja sogar das Geld, was er vom König bekommen hat, was er weiterverliehen hat, mit höheren Zinsen. Und jetzt das Geld, was er geschenkt bekomme, keine Spur davon. Ich vergebe auch, ich bin gnädig, ich lasse den frei, sondern ich lasse den ins Gefängnis werfen, bis das letzte Geld bezahlt ist. Ja, und die Geschichte ist dann ja noch nicht ganz zu Ende, denn dann lesen wir hier als nächstes, als aber seine Mitknechte da sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Sie kamen und berichten es ihrem Herrn, den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Sollst du dir nicht auch über deinen Mitknecht dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab der Herr ihn den Folterknechten, dass er bezahlen würde alles, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr euch nicht eurem Bruder von ganzem Herzen seine Verfehlungen vergebt. Und da merken wir, oh, hier sind wir jetzt nicht mehr in der Geschichte eines Geldverleihers, sondern hier sind wir jetzt in der Geschichte von dir und von mir. Hier sind wir in der Geschichte von dem, wie gehen Christen miteinander um und wie gehen auch Christen mit Gott um. Und diejenigen, die lange schon in der Bibel lesen, die ahnen oder wissen ja bereits, natürlich geht es hier nicht um eine Geschichte von Kredit und Geldverleih, sondern in Wirklichkeit geht es ja um eine ganz andere Geschichte. Jesus erzählt das ja auch auf eine Frage des Petrus hin. Der Petrus war ja einer der Jünger, der immer etwas vorlaut gewesen war und dann auch immer mal ganz offen Fragen gestellt hat. Und direkt vor dem Gleichnis, da steht nämlich, da trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Bis 7-mal. Und hier fühlt er sich schon ganz großzügig, nicht? 7-mal, heilige Zahl, das ist schon mal ganz gut. Und Jesus antwortet ihm und sagte, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und dann kommt das Gleichnis. Und da merken wir, Jesus erzählt ja dieses Gleichnis auf die Frage des Petrus hin. Auf die Frage, wie sollen wir miteinander umgehen, von einem Menschen zum anderen. Und das, was gar nicht die Frage hier ist, werden wir aneinander schuldig? Wird ein Mensch dem anderen schuldig? Die Frage wird gar nicht gestellt, weil das ist vollkommen klar, wenn wir nur etwas lebensnah sind, ja natürlich werden wir einander schuldig. Und manchmal bist du da derjenige, der mir etwas schuldet und manchmal bin ich derjenige, der dir etwas schuldet. Manchmal sind wir diejenigen, die schuldig sind und manchmal sind wir diejenigen, die um Entschuldigung gebeten werden. Es sind ja immer zwei verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen und immer gehören wir zu beidem. Irgendwo hast du Sachen falsch gemacht in deinem Leben und du bist schuldig geworden anderen gegenüber. Und genauso ist es, es sind andere Menschen, ob sie absichtlich oder nicht absichtlich das gemacht haben, die sind dir gegenüber schuldig geworden. Die haben etwas falsch gemacht, haben dich damit verletzt, übervorteilt, betrogen, sonst irgendwie etwas. Und das Leben ist voll von solchen Beispielen. Und in der Geschichte ist ja klar, der König ist hier ein Symbol, ein Beispiel für Gott. Da soll gesagt werden, wir alle sind so wie dieser Bankrotteur. Wir stehen vor Gott hier schon auf der Erde, spätestens, wenn wir tot sind in der Ewigkeit bei Gott. Und dann sagt Gott also hier Bezahlung. Und dann müssen wir alle sagen, wir können ja gar nicht bezahlen. Und sagen manche Leute vielleicht, ja, was sollen wir denn bezahlen? Wir haben doch von Gott gar nichts geliehen. Ja, doch in gewisser Weise schon. Also zum Beispiel, hast du dein Leben selbst geschaffen? Na, dein Leben ist eine Leihgabe Gottes. Deine Talente. Dass du heute Morgen aufgewacht bist, dass du einen Job hast, dass du eine Familie hast. All die wesentlichen Sachen unseres Lebens, die haben wir nicht verdient, sondern die haben wir geschenkt bekommen, beziehungsweise geliehen bekommen. Das sind Leihgaben Gottes. Auch dein Leben gehört ja nicht dir, das ist ja geliehen. Du darfst ja eine Zeit lang darüber verfügen, genau wie diese ganze Erde, weshalb wir ja vorsichtig mit ihr umgehen sollten. Diese ganze Erde ist eine Leihgabe Gottes, aber sie gehört ja Gott weiterhin. Wir dürfen mit ihr umgehen, wir dürfen sie verwalten und benutzen, weil Gott so gnädig ist. Und allein da haben wir schon eine große Schuld Gott gegenüber. Die Zeit, die er dir gegeben hat, die du vielleicht verschleudert hast für nebensächliche Dinge, statt sie für die Sache Gottes zu investieren. Das ist auch wieder Schuld. Oder da, wo Gott dir Liebe gibt und du die Liebe nicht weitergibst. Wo Gott dir eine Begabung gibt und statt die Begabung für andere einzusetzen, was Gott will, behältst du sie für dich selbst oder versuchst ein Geschäft draus zu machen. Dann ist das auch Schuld gegenüber Gott, die zurückgezahlt werden sollte. Also es gibt da einiges. Die Dankbarkeit. Gott, weil er der Herr des Universums ist, ihm gebührt Dankbarkeit. Und wenn du Gott nicht Danke sagst, dann häufst du auch da wieder Schulden auf, die eigentlich rechtmäßig Gott gehören. Gott gehört dieser Dank. Und du gibst es eben nicht. Also Gott fordert das irgendwann ein. Aber, und das ist ja das, die Hoffnung, die wir haben als Christen, ist, dass wir wissen, wir können diese Schuld Gott gegenüber gar nicht bezahlen, in der wir drin sind. Und wenn wir ehrlichen Herzens zu ihm kommen und um Vergebung bitten, dass Gott dann sagt, ich bin bereit, dir zu vergeben. Einfach so. Du musst dafür nichts bezahlen. Das ist ja diese herausragende Botschaft, die wir nur im christlichen Glauben haben, in keiner anderen Religion, wird so gesagt, einfach so wird vergeben, sondern dann musst du irgendwelche Opfer bringen, irgendwelche Taten tun, um Gott gnädig zu stimmen. Und Jesus sagt uns, das geht ja gar nicht. Du kannst gar nichts tun, um diese Schuld zu bezahlen. Probier es erst gar nicht, sondern ich bin bereit, dir zu vergeben. Und dann wird dieser Mensch beschrieben, sozusagen derjenige, der Vergebung von Gott bekommen hat. Und dann wird gesagt, wie verrückt ist es, der geht jetzt weg, der hat sich gerade bekehrt, der hat gerade von Jesus Vergebung erlebt. Und dann trifft er seinen Nachbarn, nicht? Und da kommt dann gleich, oh, aber du, also von dir fordere ich jetzt aber alles zurück. Und dann wird am Ende gesagt, hey, denk daran, wenn Gott dir vergeben hat, er erwartet auch, dass du nach seinen Maßstäben handelst, dass du bereit bist zur Vergebung, dass du bereit bist, auch Vergebung zu erbitten. Und hier sind zwei verschiedene Seiten, wo man eigentlich sagen könnte, eigentlich doch einfach zu sagen, ich vergebe dir. Ja, das ist einfach, das stimmt. Und trotzdem gibt es verschiedene Hemmnisse in unserem Leben, die uns davon abhalten, einmal zu sagen, vergib mir. Also ich bin jetzt mal auf der Seite, wo wir um Vergebung bitten müssen. Das ist ja manchmal auch der Fall. Das fällt manchmal schwer. Warum fällt das schwer? Ja, weil uns da immer so ein Zacken aus der Krone fällt. Also weil wir immer im Denken, unser Image wird daran geschädigt. Jetzt, ich will nicht als der Böse dastehen. Fast alle Menschen, die ich kenne, halten sich im Kern für gute Menschen. Und wenn ich jemanden treffe, der zu mir kommt, auch seelsorgerlich, mit irgendwelchen Problemen, meistens beschreibt er mir davon, dass die anderen Menschen böse sind. Also ich habe bisher, ich glaube, so gut wie nie erlebt, dass jemand bei einer Ehestreitigkeit kommt und sagt, ich bin so böse, ich quäle meinen Mann so sehr, was kann ich jetzt tun? Es geht immer so, mein Mann ist so böse und ich bin das arme Würstchen und ich bin immer, mache ich alles richtig, nur der macht alles falsch. Und, oder wenn es dann eben der Mann ist, meine Frau ist so böse und ich mache alles richtig und die macht alles falsch. Wobei ich natürlich aus der Seelsorge weiß, so ist das nicht, das stimmt meistens nicht, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Aber so fühlen wir uns, weil wir empfinden vielmehr das Unrecht, was der andere tut, aber wir sind immer wieder, weil wir uns nicht demütigen wollen, weil wir so stolz sind, sind wir nicht bereit, unsere eigenen Fehler einzusehen. Und wenn wir sie nicht einsehen, sind wir auch nicht bereit, um Entschuldigung zu bitten. Gott gegenüber vielleicht noch, weil wir sagen, naja, Gott sieht sowieso alles. Ne? Aber selbst einzusehen, ich habe einen Fehler gemacht. Das fängt doch schon in der Schule an. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und statt dem Lehrer zu sagen, ich war zu faul, das Wetter war zu schön oder das Computerspiel zu spannend, was macht man? Irgendeine billige Entschuldigung. Und ich habe ein paar Jahre an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. Ich kann euch sagen, Kinder sind so kreativ, keine Schuld einzugestehen, sondern irgendwelche billigen Entschuldigungen zu finden, warum sie nicht schuld sind. Die Eltern sind schuld. Mein Papa hat gesagt, ich muss unbedingt mitarbeiten. Meine Mutter hat gesagt, ich muss die Spülmaschine ausräumen. Ich konnte keine Hausaufgaben machen. Nicht? Oder was weiß ich, was dann kommt. Oder ja, plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Nicht? Ich war da halb blind. Oder das Schulbuch hat mein Nachbar mitgenommen und deshalb war es nicht da. Keine Ahnung. Und als Erwachsene sind wir genauso klug. Also deshalb ist ja meistens, gibt es einen Streit in der Ehe, ganz häufig dabei, ja, warum ist der andere so komisch und so blöd? Warum macht er das nicht, wie sich das gehört? Also wie ich das sehe. Und dann ist es so, wir sind dann blind für unsere eigene Schuld. Und genau da will uns Gott die Augen öffnen. Und wir sagen, hey, du bist schuldig und komm mal herunter von deinem hohen Ross und versuch mal die Situation aus dem Blickwinkel des anderen zu betrachten. Bleib nicht stehen wie auf dem Schulhof, wenn dann der Lehrer kommt, nicht, und das eine Kind hat das andere geschlagen, dann fragst du das ja, der hat aber zu angefangen. Hey, also ich bin nicht schuld. Okay, ich habe dem zwar einen Zahn ausgeschlagen, ja, aber der hat mich vorher komisch angeschaut. Ja, dann bist du ein paar Jahre älter und dann bist du irgendwo in der Disco oder Tanzveranstaltung. Ey, du hast meine Freundin schlecht angeschaut. Zack, ne, bumm, eine rein. Hättest du meine Freundin nicht schlecht angeschaut. Ja, und wenn der die Freundin komisch angeschaut hat, dann hat er auch wieder einen guten Grund. Ne? Also was weiß ich, immer hat irgendeiner einen guten Grund, wie bei Adam und Eva. Ne? Statt dass Eva einfach sagt, ja, ich bin schuldig, ich habe dein Gebot übertreten. Nein, die Schlange war schuld. Und Adam, die Eva war schuld. Und hier ist ein ganz erster wichtiger Punkt, den wir heute Morgen immer wieder lernen müssen und uns vor Augen führen müssen. Du bist schuldig, nicht nur theoretisch, sondern praktisch und das nicht nur zum Zeitpunkt deiner Bekehrung, sondern hier und heute, wo du sitzt. Du trägst Schuld mit dir rum, anderen Menschen gegenüber. Du bist anderen Menschen gegenüber ungerecht gewesen. Du bist dem Staat gegenüber ungerecht gewesen, den Kollegen gegenüber ungerecht gewesen. Du hast da und dort gelogen und betrogen. Das merkst du schon, ich bin richtig böse, nicht? Aber das ist die Realität. Wenn wir uns nur einen Moment mit den Augen Gottes sehen könnten, dann würden wir all das sofort sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir überhaupt Barmherzigkeit anderen gegenüber lernen, dass wir sehen, wer sind wir und wo ist Schuld. Erst wenn Menschen beginnen, ihre eigene Schuld zu sehen, dann kann Friede einkehren, dann können Streitereien wirklich beendet werden. Wenn man nur aufrechnet, der andere hat das gemacht, das ist ja wie beim Staat, nicht? Was weiß ich, deutsch-französische Feindschaft. Wo sagt, ja, vor 200 Jahren haben die Franzosen das. Und die Franzosen sagen, ja, aber vor 300 Jahren haben die Deutschen das. Ja, und dann bist du in Ewigkeit weiter beim Kämpfen, weil jeder nur sieht, der andere war böse, ich war nett. Und so geht das in der Politik ja ständig. Auch in der Politik, das ist nicht nur in der Familie so. Statt zu sehen, hey, ich bin schuldig, ich habe versagt, dann kommt immer gleich der Gedanke, aber der andere, oder aber es gibt ja einen guten Grund, und aber ich konnte ja nicht anders. Oder manche Leute sagen mir sogar, ja, ich bin halt so. Also die sind dann je zornig, hauen jedem eine rein. Und wenn ich sie darauf anspreche, dann sagen sie ja, ja Michael, dafür kann ich ja nichts, ich bin halt so. Da muss man sagen, was ist das für eine billige Entschuldigung? Also da sagt der Mörder auch, ja, ich konnte auch nicht anders, ich war halt so wütend, da musste ich den Tod schlagen. Oder der andere, ja, ich musste ja meine Villa bauen, deshalb musste ich ja die Bank beklauen. Dann muss ich sagen, was sind das für billige Entschuldigungen? Also bei Gott wirst du damit nicht durchkommen, irdisch meistens ja auch nicht. Und sondern einfach sehen, ey, du bist schuldig und erkenne es an, komm von deinem hohen Ross herunter, erkenne an und jetzt gar nicht mal auf den anderen schauen, schau erstmal nur auf dich. Das ist die erste Stufe und die brauchen wir Gott gegenüber. Und wenn du Christ bist, hast du das ja hoffentlich gemacht. Nur dann kannst du nämlich Christ werden, wenn du Gott gegenüber deine Schuld einsiehst. Und dann mach dich auf, wenn Gott dir das aufdeckt und dann geh über diese Hemmschwelle hinweg und geh auf die Leute aus deiner Umgebung zu, jetzt in der nächsten Woche oder heute, ruf an oder geh bei denen vorbei und bitte um Entschuldigung. Und ich bin mir sicher, auch hier bei euch in der Gemeinde gibt es Streitereien untereinander, ohne dass ich euch intensiv kenne, weil das bleibt gar nicht aus, wenn man so eng miteinander ist. Und dann musst du hingehen, sie ausräumen, denn Schuld, die nicht vergeben wird, die kann man verdrängen, unter den Tisch kehren, vergessen versuchen, die bleibt aber da. Und spätestens bei der nächsten Auseinandersetzung kommt das alles wieder hoch. Wie bei so einem Ehepaar, nicht? Dann bist du im Streit, verdrängen, ja, das hilft nicht. Beim nächsten Streit, ja, du hast schon. Und umso länger du verheiratet bist, umso länger wird die Liste, wenn nicht ehrliche Vergebung da ist. Und Vergebung braucht es in der Gemeinde und genauso in der Familie und in der Ehe und immer wieder. Der einzige Schlüssel, wirklich das wegzuräumen, ist Vergebung. Und nicht das Aufrechnen, sondern einzugestehen, wir sind schuldig und wir haben falsch gehandelt. Nicht nur theoretisch allgemein, sondern ganz konkret. Da gibt es ganz viele Leute, die tun das nicht, stattdessen immer nur auf die Schuld des anderen zu schauen. Meine Frau hat über mehrere Jahre hinweg eine ältere Dame betreut, die war schon so Mitte 80 und hatte 4 Kinder. Und mit der Zeit hat sie das auch kennengelernt, hat die Frau darüber gesprochen. Sie hat mit keinem der Kinder mehr Kontakt. Und dann hat sie auch erzählt, was die Kinder alle Böses getan haben. Also die haben zum Beispiel die falschen Blumen auf dem Grab des Vaters gepflanzt. Ja, wie kann man so schlimm sein, nicht? Und dann war zu Ende. Und jetzt, wenn die sich entschuldigen, dann bin ich bereit, die auch wieder aufzunehmen. Und da hat meine Frau gedacht, das ist doch verrückt. Da bist du mit 85 wahrscheinlich kurz vorm Tod. Aber um bloß nicht den ersten Schritt zu tun, um bloß nicht zu sehen, dass vielleicht du nicht hättest so viel meckern können, lass doch die Blumen da stehen. Ist das jetzt wirklich der große Untergang, da die falschen Blumen, die du nicht haben willst? Statt den ersten Schritt, dann hat sie auch gefragt, mal die Frau nicht, ja, wollen sie nicht mal anrufen? Nein, die müssen zuerst kommen. Was ist denn das für ein Quatsch? Also wenn du so gepolt bist, ja, dann bist du ganz auf der Seite dieses Knechtes, der gar nicht bereit ist zur Vergebung. Weder, dass du Vergebung ehrlich suchst, noch anderen erteilst. Sondern hier, sei mal bereit, den ersten und auch mal den zweiten und den dritten Schritt zu tun. Und wenn du gedemütigt bist und wenn der andere wirklich schuld ist, hast du nicht viel gewonnen, wenn du derjenige bist, der Friedensstifter ist. Wenn du derjenige bist, der den ersten und zweiten Schritt tut, dann ist doch ganz am Ende egal, ob du recht hast oder nicht oder ob der andere schuldiger war oder nicht. Hey, dir hat Gott alles vergeben, so wie dem hier. Dein Leben ist gerettet für alle Ewigkeit. Und jetzt sei bereit, dann auch konkret Schuld anderen einzugestehen. Und komm hin und red nicht lange herum. Sag auch nicht, na, das kenne ich dann auch. Ne? Ich habe dann in der Gemeinde mal bei der Schlichtung, die moderiert für ein Jahr, gab es das Gespräche. Und am Ende, nachdem ich Leuten nachgewiesen habe, hey, du warst auch schuld, dann kam so, naja, also gut, in der Sache stehe ich immer noch dafür, aber gut, wenn die Form so ist oder wenn du das halt falsch verstanden hast. Ich dachte, ja, das ist immer noch keine Einsicht. Nicht, wenn du es falsch verstanden hast, sag doch mal ganz ordentlich, ich habe mich unmöglich ausgedrückt, was ich gesagt habe, war vollkommen überspitzt, bitte entschuldige. Und ihr werdet merken, das wird Beziehungen reinigen. Aber es ist schwer. Und ich rede als einer, der selbst immer noch beim Lernen ist, mir fällt das auch unheimlich schwer. Und bei mir führt das pädagogisch dazu, dass ich dann doppelt überlege, möglichst keine Fehler zu machen. Ja, also bei meiner Frau ist das eher so, die haut auch mal was raus, wo ich denke, hä, was denn das? Aber dann kann die auch eine halbe Stunde später kommen und sagen, Michael, Entschuldigung, das war jetzt vollkommen falsch. Da, ja, wieso fällt ihr das so einfach? Ich, also, mir fällt das schwerer, um Entschuldigung zu bitten. Da muss ich erstmal mich zurückziehen und beten und denken, bin ich jetzt wirklich falsch? Und dann, ja, ich bin falsch und dann hingehen und so. Aber gut, jetzt führt es dazu, dass ich dann eher vorsichtiger bin, wenn ich was ausdrücke. Nicht? Also nicht gleich hier so angriffig und so. Und ist ja auch in Ordnung. Also wir müssen ja nicht erstmal was falsch machen, um dann eine Entschuldigung zu bitten. Aber wenn dir das schwerfällt, dann bitte Gott darum, dass er dir Kraft gibt und Mut gibt, zu Schuld zu stehen, statt sie wegzuerklären. Denn sie ist trotzdem da, egal wie viele gute Erklärungen du hast. Sondern geh zu anderen hin und bitte um Entschuldigung, auch wenn das schwerfällt. Und du wirst erleben, Gott segnet das. Und du kannst dich umso mehr freuen, wenn Sachen ausgeräumt sind und wenn sie dann nicht mehr zwischen euch stehen. Wenn ihr sie einfach nur beiseite schieben wollt, die sind immer noch da, die sind unterschwellig da und die kommen wieder hervor, sobald die nächste Spannung kommt. Sie müssen vergeben werden. Und vergeben muss angesprochen werden. Genauso ist die andere Seite. Da kommen manchmal Leute vielleicht zu dir und bitten um Vergebung. Und jetzt mach es nicht falsch. Manchen Leuten, weil es peinlich ist, dass jemand zu dir kommt, um Vergebung zu bitten, dann nimmst du den anderen nicht ernst. Dann kommen auch manche Leute und sagen, nicht so schlimm. Ja, hey, wenn sich einer schon überwunden hat, fällt ihm richtig schwer, um Entschuldigung zu bitten, dann nicht so schlimm, da greifst du den anderen wieder ein. Also du bist so kleinlich, nicht? Was soll denn das? Ja, vielleicht, weil es dir peinlich ist. Ja, sei dir doch nicht peinlich, sondern freu dich über den anderen, der kommt. Und dann sag doch einfach mal diese befreienden Worte, ich vergebe dir, wenn der andere schon bittet um Vergebung. Und dann rechne das nicht auf. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, ich vergebe dir, wenn du das und das und das tust, irgendwelche Bedingungen. Er hat hier der König das getan, wenn du das tust, dann vergebe ich dir. Wir sollen vergeben, wie Gott vergeben hat. Wie viele Bedingungen hat Jesus dir gestellt, ehe er dir vergeben hat? Also er hat gesagt, okay, ich vergebe dir, wenn du 10% deines Einkommens spendest, wenn du jedes Jahr einen Missionseinsatz machst, wenn du in der Gemeinde höchstens 2-mal im Jahr fehlst, dann okay. Ja, glücklicherweise doch nicht. Sondern da, wo du zu Jesus gekommen bist, dann war keine Bedingung daran geknüpft. Und genauso soll auch deine Vergebung an keine Bedingung geknüpft sein. Du sollst nicht sagen, ja, wenn du jetzt aber ordentlich einsiehst und wenn du vor mir auf die Knie fällst und wenn du nie mehr etwas sagst, dann, das ist nicht Jesusgemäß. So sollen wir das nicht machen, sondern wir sollen einfach so vergeben, so wie dir vergeben worden ist durch Jesus Christus. Manche Leute, weil ihnen das Ganze peinlich ist, was ja nicht sein sollte, sondern weil das ja echt notwendig ist, die sind auch so, dass sie Leute gerne vergeben wollen, die gar nicht um Entschuldigung bitten. Also irgendjemand war dir jetzt ganz übel gekommen und hat wirklich was vollkommen verkehrt gemacht und dann sagen sie ja, ich vergebe dem. Das ist keine biblische Vergebung. Das macht Gott auch nicht. Hat Gott dir schon vergeben, bevor du ihn gebeten hast? Das geht nicht. Vergebung bekommst du nur, wenn du darum bittest. Du kannst vergebungsbereit sein, damit es dein Herz nicht zerfrisst. Also da ist jemand böse gewesen gegen dich, ganz schlimm, hat irgendwas getan. Und jetzt kannst du sagen, ich will mich nicht verbittern, ich will bereit sein. Aber dem anderen zu vergeben, wenn der das gar nicht will, das ist unsinnig, das ist auch biblisch unsinnig. Es ist notwendig, dass Sünde bekannt wird und Vergebung gebeten wird und dann kann Vergebung ausgesprochen werden. Alles andere klingt humanistisch gut, ist aber unsinnig. Also wenn einer von euch nach dem Gottesdienst auf mir zukommen würde und sagen, Michael, ich vergebe dir. Ja, vielleicht wäre ich ja sogar beleidigt und sage, hey, wofür? Ich habe dir doch gar nichts getan. Doch, ich vergebe dir. Ja, vielleicht ist das dann bloß deine Herrschaftsabsicht. Du willst über mich herrschen, du willst mich demütigen, indem du sagst, ich vergebe dir. Wenn ich eine Schuld einsehe, dann kannst du sagen, okay, ich vergebe dir. Das ist ja genauso auch der Staat. Also wenn der Staat sagt ja nicht, ich vergebe dir, wenn du nicht darum bittest. Ja, es gibt Gnade manchmal, nicht? Gnadengesuche, was weiß ich, aber da musst du erstmal fragen danach. Und deshalb, zur Vergebung gehört auch immer Nachfragen. Du sollst nicht hartherzig sein und an Schuld festhängen und den anderen Bedingungen stellen. Aber du kannst auch keinem vergeben, der keine Vergebung will. Vielleicht beleidigst du den sogar dadurch. Also du kommst jetzt zu deinem Nachbarn, der denkt, du bist schuld an den Grenzstreitigkeiten und jetzt sagst du, ich vergebe dir. Hey, das ist ja ein starkes Stück. Du bist schuld und jetzt willst du mir das sogar noch vergeben. Selbst wenn der andere schuld ist, der muss erst einsehen. Ohne Einsehen kann es da keine Vergebung geben. Bei Gott genau dasselbe. Gott verteilt ja nicht seine Gnade überall, ob du willst oder nicht. Da ist ein Atheist, der sagt, ich glaube an dich Gott gar nicht. Der sagt, Gott, ich vergebe dir trotzdem. Ich will deine Vergebung gar nicht, Gott. Doch, du kriegst sie trotzdem. Das ist nicht so. Menschen bekommen auch hier auf der Erde von Gott Vergebung, ja, bedingungslos, aber sie müssen es wollen. Sie müssen darum fragen. Und genauso ist hier auf der Erde auch. Also hoff nicht einfach, das regelt sich von selbst, sondern ja, Vergebung ist einfach, weil wir von Jesus Vergebung bekommen haben, weil Jesus uns Liebe ins Herz gegeben hat, weil wir selbst freigemacht worden sind von all diesen Dingen. Aber wir müssen andere fragen, vergib mir bitte, ich habe hier versagt und das fällt schwer. Und wenn es dir schwer fällt, mir tut das ja manchmal so, dann bitte Gott darum, dass er dir hilft, von deinem Stolz runterzukommen und dann auch einfach das mal zu sagen und dich zu überwinden und so. Und wenn du das getan hast und der andere nicht bereit ist zu vergeben, dann hast du getan, was du tun konntest. Mehr kannst du nicht tun. Mehr erwartet von Gott auch nicht. Aber in vielen Fällen wirst du merken, plötzlich der andere hat auch nur darauf gewartet, dass jemand mal kommt und den Anfang macht. Also ihr werdet merken, das wird viele Beziehungen reinigen, sowohl im persönlichen Bereich wie auch im gemeindlichen Bereich. Also lass dir von Gott zeigen, wo ist Schuld, wo du schuldig gewesen bist, nicht andere. Denk nicht erstmal an andere, an dich. Und dann geh hin, nimm den richtigen Zeitpunkt, lass dir von Gott im Gebet die richtigen Worte geben, die du aussprichst und dann geh hin und sagst, es tut mir leid, ohne große Entschuldigung. Nicht sagen, weil dem und dem, sondern tut mir einfach leid, ich habe da falsch gehandelt, bitte vergib du mir. Das ist die eine Seite. Und wenn jemand zu dir kommt, dann stell keine großen Bedingungen, schick die Leute nicht in die Wüste, schau sie nicht wütend an oder schimpf rum oder so und sag, endlich kommst du, habe ich schon immer gedacht, ich erniedrige nochmal so Druck. Nein, sondern geh hin und entweder umarm den anderen oder zeig ihm das wenigstens, dass du froh bist, da hat einer Schuld eingesehen und der kehrt um. Und wenn wir dann die Frage des Petrus sehen, dann merken wir sogar, und dann sagt Jesus sogar, und das sollst du tun, 7 mal 70 Mal. Also eigentlich immer. Und da muss ich sagen, also Jesus, ist das nicht ein bisschen viel? Weil wenn du jetzt das in der Theorie siehst, dogmatisch, ist ja alles klar. Aber stell dir mal vor, so real. Vielleicht stell dir mal deinen Nachbarn vor. Nicht? Du hast jetzt ein schönes neues Auto und dein Nachbar, die Einfahrt ist eng und dann rangiert er dann, boom, Beule darin. Nicht? Und dann sagst du, okay, ich bin Christ, der bittet um Vergebung. Ja, ich vergebe dir. Denkst du schon an mein Auto. Und dann nächstes Wochenende wieder hörst du beim Frühstücken, boom, ja, ich vergebe dir. Und hier stell dir mal vor, 7 mal 70 Mal, wie sieht dein Auto danach aus? Ja, nicht, ist also nicht mehr viel übrig, ne? So die Karosserie, alles verbeult, immer noch sagen. Also, ja gut, es heißt ja nicht, wir sollen leichtfertig sein. Vielleicht sollst du ihm mal empfehlen, einen Fahrkurs zu machen, ne? Oder ein bisschen ein paar so Poller dahin bauen, damit er dagegen fährt. Oder man kann ja auch andere Sachen machen. Aber vom Prinzip, du musst damit rechnen, andere Menschen werden immer wieder schuldig und wir werden auch immer wieder schuldig. Das ist nicht nur eine Sache von einmal, sondern erinnere dich, was Jesus dir vergeben hat. Erinnere dich an die Liebe, die er gegeben hat, an die Bereitschaft zur Vergebung und setz die ein. Und deshalb bitte um Vergebung und gewähre Vergebung, da wo es dran ist. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist etwas, was jeden, der heute Morgen da ist, betrifft. Du musst nur bereit sein, dir es von Gott zeigen zu lassen. Und nebenher kannst du immer noch mal richtig beten und sagen, danke, Herr Jesus, dass du mir da so viel vergeben hast und danke, dass du mir die Sünde nicht immer wieder nachträgst, auch wenn ich 10-mal das Falsche mache. Und das ist ja das riesige Vorbild, nicht, wie Gott da mit uns umgeht. Und dann geh hin und tue das, was Jesus hier dich beauftragt. Amen. Ich werde an der Stelle gerne noch mit euch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Herr Jesus, vielen Dank für deine bildliche und doch ganz direkte Ansprache, damals an den Petrus und heute an uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir falsch gehandelt haben, falsch geredet haben. Hilf du uns, das einzusehen, ohne viele Entschuldigungen und Redereien. Und gib du uns dann den Mut, die Kraft, die Weisheit, auf andere zuzugehen, um Entschuldigungen zu bitten, sodass die ausgeräumt werden kann. Hilft uns auch, wenn Menschen zu uns kommen, dass wir bereit sind, auf Rache oder sonst was zu verzichten, sondern dass wir bereit sind zu vergeben, so wie du uns vergeben hast. Danke für diese wunderbare Möglichkeit von Vergebung, die nicht nur aufrechnet, sondern die bereit ist, eben zu vergeben, das stehen zu lassen, wieder gut zu machen. Danke, dass wir von dir eine ganz neue und andere Perspektive bekommen haben als Menschen, die dich nicht kennen. Hilf du uns, das auch umzusetzen. Amen. Amen. An der Stelle sage ich gerade noch mal 2, 3 Sachen. Und zwar erstens, wenn du hier Gesprächsbedarf hast oder Gebetsbedarf, kannst du gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zukommen. Wir können dann miteinander reden oder auch zusammen beten. Das kannst du tun. Zweitens, ich habe da hinten am Eingangsbereich auf der rechten Seite ein paar von meinen Büchern hingelegt und da darfst du dich auch gerne bedienen. Das hier ist mein neuestes Buch, ist in diesem Januar herausgekommen, mit den beiden medizinethischen Fragen Abtreibung und Sterbehilfe. Beides, wie ihr wisst, ja auch sehr gesellschaftlich diskutiert. Abtreibung, jetzt USA, wissen wir nicht, Deutschland, Werbeverbot aufgehoben und so weiter. Aber auch Sterbehilfe kommt von den Niederlanden immer näher später nach Deutschland und wir müssen uns da irgendwie positionieren, wie stehen wir dazu. Und hier gebe ich einen Überblick über ethische Fragen, medizinische Fragen, auch seelsorgerliche. Also wie gehen wir seelsorgerlich dann damit um? Wenn dich das interessiert und du dich da weiter mit auseinandersetzen willst, kannst du das gerne mitnehmen. Es liegt auch noch etwas da über die ökologische Frage mit Klimaerwärmung, liegt im Büchlein da, so aus biblischer Sicht, christlicher Sicht. Und meine beiden Exemplare von Helden des Glaubens, Band 1 und Band 2 mit Kurzbiografien, spannenden Kurzbiografien von Personen aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Ich habe dann auch noch ein paar Kerzen hingelegt für meinen Blog. Seit ein paar Jahren mache ich einen Blog und einen Podcast bei YouTube, da siehst du die Adresse drauf. Wenn du das gerne mal einsehen willst, immer so 5 bis 10 Minuten, gesellschaftliche, ethische, kirchengeschichtliche oder biblische Fragen, greife ich dann da auf. Dann kannst du es gerne mitnehmen und mal reinhören. Also wer Gespräche haben will oder Gebet haben will, kommt zu mir. Sonst schaut euch bei den Büchern an, nehmt dann mit, was ihr wirklich lesen wollt und gebt dafür, was ihr geben wollt. Dann lest ihr es einfach auf den Tisch und dann hoffe ich, dass es euch segnet.